Ja, ihr geliebten Gottes, ich freue mich, dass wir heute wieder Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen und haben wollen. Es ist schön und es tut auch gut, Gemeinschaft der Heiligen zu erleben. Und insofern freue ich mich besonders, was ihr eben angekündigt habt, dass die jungen Leute sich dann über Ostern treffen wollen. Es kam aus den jungen Leuten selber heraus. Das hat ihnen keiner aufgedrängt oder aufgezwängt. Die wollten sich gerne treffen. Und deswegen will ich gerne mit in die Werbung einstimmen. Sollte jemand nicht kommen wollen, weil er sagt, das ist mir zu langweilig. Das machen wir schon. Also das sorgen wir schon, dass das nicht langweilig wird. Oder wenn einer sagt, ich verstehe das nicht. Nö. Dann machen wir das so, dass er das versteht. Also ich sehe keinen Grund, nicht zu kommen. Und wenn alle einem was Bestimmtes auf dem Herzen, dann machen wir das schon. Also von daher gesehen, herzliche Einladung. Da freuen wir uns, fast hätte ich gesagt, wir Alten, aber gar nicht, auch sehr drauf. Ja, wir haben gestern Abend ein Thema betrachtet, was wir heute weiterführen wollen. Es geht um die Zubereitung des Christusleibes. Das ist ja das, was jetzt dran ist. Und weil das jetzt dran ist, weil das wesentlich ist, deshalb unterliegt es auch dem besonderen Missfallen des Widerwirkers. Immer da, wo wir den Herrn ernsthaft suchen, da wartet der Widerwirker auf uns und will uns ablenken und abbringen vom rechten Weg. Da, wo uns der Lichtglanz des Evangeliums hell erscheint, da versucht er, das Licht zu verdecken, zu verdunkeln. Oder anders, er malt uns viele andere Lichter ans Firmament, dass wir verlernen zu erkennen und unterscheiden, was ist denn jetzt das eigentliche Licht. Und da haben wir gestern betrachtet, was der Vater will. Nämlich will der Vater, will Gott, der Allmächtige, nicht nur Schöpfer sein, der von der Schöpfung geehrt und verherrlicht wird, sondern er will eben Vater aller werden und in Liebe mit den Seinen eins werden. Und dazu zeugt er das ganze All ins Leben. Dass er der Souverän in allem ist, wird uns an der bisherigen Welt- und Heilsgeschichte deutlich gezeigt. Die Bibel ist voll von Beispielen, dass Gott mit seinem Willen und seiner Absicht ganz sicher ans Ziel kommt und alles zur vollen Fülle und Erfüllung bringt. Und wir hören und staunen, er kommt nicht trotz aller Widerstände ans Ziel, sondern vermittels aller Widerstände. Dass es Widerstände gibt, erleben wir alle gerade hautnah mit. Was plagt uns dieser Äon? Es ist weitaus Schlimmeres noch vorhergesagt, als bisher eingetreten ist. Die kriegerischen Handlungen in der Ukraine, die sind schlimm. Aber es geht weiter, es kommt noch mehr. Corona ist nur ein Beschleuniger, ein Katalysator für zukünftige Ereignisse. Aber anstatt, dass wir unsere Häupter erheben, weil die Stunde unserer Erlösung naht, lassen wir tatsächlich immer wieder die Köpfe hängen, lassen uns vom Gottesdienst abhalten, bleiben der Gemeinschaft der Heiligen fern, lassen Spaltungen innerhalb der Christengemeinschaft zu. Richten wir uns doch aus nach dem, was droben ist, anstatt, dass wir uns beschäftigen mit dem, was an diese Erde bindet. Alle Verheißungen, sagt 2. Korinther, alle Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Und darum ist auch das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Dazu sind wir da, dazu sind wir gesetzt, dazu werden wir auferbaut und zubereitet. In Liebe, das hatten wir gestern schon gelesen, in Liebe hat er uns zum Sohnesstand in Christus Jesus vorherbestimmt. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Ist das unser Bedürfnis, dem Sohnesstand gemäß zu werden? Ist das unser Bedürfnis, ihn zu erkennen, wahr zu werden, unserer Bestimmung gerecht zu werden, dass der Vater seinen Sohn in uns groß macht? Dann lasst uns loslassen von unserem Eigenwillen, loslassen von uns selber, ablegen den alten Menschen und anziehen den Christus. Mein altes Ich, das ist doch gestorben, sagt Paulus den Galatern. Gestorben, damit ich Gott lebe. Zusammen mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern der Christus, der lebt in mir. Und 2. Korinther 3, wir alle aber mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden in dessen Bild umgestaltet, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machendem Geist. Und Mose betet, lass mich deine Wege wissen, zeige mir deinen Plan. Und nun, schreibt er in 2. Mose 33, wenn ich dann Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch deinen Weg wissen. Warum? Dass ich dich erkenne, damit ich Gnade finde in deinen Augen und siehe, dass diese Nation dein Volk ist. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Bitten wir Gott um die Erkenntnis seiner Zielgedanken? Oder reicht es uns aus, dass wir ihn bitten um Hilfe und Wohlsein im Alltag? Meine Not, meine Schuld, meine Vergebung, mein Segen, meine Bewahrung. Ist alles gut und alles wichtig. Aber lass mich deine Herrlichkeit schauen. Das geht noch viel weiter. Und dann sehen wir, steht weiter in 2. Mose. Jahwe stieg in der Wolke hernieder und er stand selbst bei ihm und rief den Namen Jahwes aus. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, groß an Güte und Wahrheit. So ist Gott, wenn wir ihn erkennen und ihn zu erkennen, seine Größe und seine Liebe und seine Absichten und seine Ziele, groß an Güte und Wahrheit. Die Not um uns herum mag groß sein, wie sie will. Und wir haben eben ja von echten Nöten gehört, von Todesfällen auch hier in der Gemeinde. Als ich das letzte Jahr hier war, lebte mein Vater noch in dieser Welt. Dieses Jahr schon nicht mehr. Ich weiß also, was es bedeutet. Und trotzdem kann ich es sagen, die Not um uns herum und in unserer Familie und in unserem Alltag mag so groß sein, wie sie sie will. Im Vergleich mit der Größe Gottes wird alles klein. Lasst uns also doch vielmehr darum bitten, dass Gott uns groß wird, anstatt darum, dass unsere Not klein wird. Die Auserwählung der Gemeinde hat doch einen ganz bestimmten Zweck und ein ganz bestimmtes Ziel. Wir sind für unseren Herrn bestimmt. Fast wäre es schon leidversig. Ich lese ihn nochmal, den wir gerade eben hatten. In Liebe hat er uns zum Sohnesstand in Christus Jesus für sich selbst vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Und dieser Bestimmung gemäß braucht es die Zubereitung. Wir lesen weiter im 4. Kapitel von Epheser. Er gibt die einen als Apostel, andere als Propheten, wieder Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Wozu? Zur Anpassung der Heiligen an das Werk des Dienstes, zur Auferbauung des Leibes Christi, bis wir zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zum gereiften Mann, zum Maß des Vollwuchses, der Vervollständigung des Christus. Apostel haben eine Sendung, das Evangelium zu verkünden. Propheten sind die, die in die Situation unserer Zeit hineinsprechen. Evangelisten haben eine frohe Botschaft, Hirten kümmern sich um die Geschwister in der Gemeinde. Lehrer verbreiten und erklären das Wort Gottes. Wozu braucht es diese Vielfalt? Was ist das Ziel der Verkündigung? Wir haben es gelesen, die Vollendung der Heiligen. Die Anpassung an das Werk des Dienstes, der Aufbau des Leibes, die Einheit im Glaube und Erkenntnis, die Mannesreife, Vollmaß und Vervollständigung des Christus. Dazu gibt es die Zubereitung und Auferbauung des Leibes Christi. So lange zubereiten und auferbauen bis zur Vollendung. Das stellt Verkündiger und Zuhörer gleichermaßen in die Verantwortung. Verkündigen des ganzen Ratschluss Gottes. Verkündigen der ganzen Größe Gottes. Zuhören und prüfen, ob es sich also verhält. Bewegen der Worte im Herzen und das Vortreffliche behalten. Anspruch stellen, Vortreffliches zu hören. Das ist für unsere Zeit jetzt dran, dass der Heilige Geist uns das Geheimnis des Christus aufschließt und die Gemeinde herausruft und zubereitet. Und wir, die Herausgerufenen, gehen also hier in unserer Schwachheit in die Lehre, dass wir ausgebildet werden für unsere Zukunftsaufgaben, und das ist das Werk des Dienstes. Aber es ist nicht nur Ausbildung, sondern irgendwann haben wir ja einen gewissen Bildungsstand erreicht. Es ist auch Weiterbildung. Schließlich braucht es auch im Leib dieser Niedrigkeit solch eine geistliche Entwicklung, dass Menschen zu Lebzeiten in dieser Welt als Apostel und Propheten und Evangelisten und Hirten und Lehrer agieren können, um eben andere in deren Lehrjahren anzuleiten und zu führen. Ja, und es braucht noch mehr, nämlich Vollwuchs des Mannes und Väter. Was qualifiziert einen Vater? Ein Vater ist der, der Kinder zeugt. Erst dann ist man Vater. Ich glaube nicht, dass hier unser persönliches Geschlecht unbedingt mit gemeint ist. Hier wird aufgezeigt, wer auch immer die Person ist, wer in der Lage ist, geistliche Kinder zu zeugen, ist ein Vater. Zu zeugen und zu erziehen. Und zu einem solchen Wachstum braucht, um vom Kinde zu Sohn zu werden und vom Sohn zum Mann und vom Mann zum Vater. Dazu braucht es immer mehr, immer tiefgehenderes Wort des Lebens. Hören wir das in unseren Gemeinden immer mehr und immer tiefer oder meinetwegen auch immer höher, je nachdem, wie es gemeint ist? Oder stellen wir nicht oft fest, dass sich die Verkündigung um den Menschen selber dreht? Wer steht im Mittelpunkt? Hören wir von den Liebesgedanken Gottes für das ganze All? Oder wird uns ein Helfergott verkündigt, der uns segnet, um unseren Alltag zu verschönern und zu vereinfachen? Sind wir in der Lehre, um das zu lernen, was wir drüben brauchen? Wenden wir hier, ich sage das in aller Schwachheit, wenden wir hier das schon an, was wir drüben in der Vollendung an Aufgaben haben? Oder verblassen diese Aufgaben und wir geben uns damit zufrieden, dass wir ja gerettet sind? Und in der Hauptsache uns auf ein moralisch einwandfreies Leben zu konzentrieren. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der Überhimmlischen in Christus Jesus. Wozu? Um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte durch uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Durch uns soll sein Reichtum und wird sein Reichtum zur Darstellung kommen. Natürlich kommt die Vollerfüllung dieses Wortes erst, wenn Haupt und Glieder vereinigt sind, klar. Aber heute, im Hier und Jetzt, darf es doch schon anbruchweise geschehen. Und dazu müssen wir und dürfen wir den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade jetzt schon kennen. Davon wissen, davon weitersagen, das wollen wir verkündigen. Denn die Verheißungen Gottes sind ja in ihm. Und auch das Amen ist durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Wir armen Gestalten werden durch die Gnade Gottes derart aufgewertet, durch uns, Durch uns will Gott seine Verheißungen zur Fülle bringen. Durch uns will Gott seine Ziele erreichen. Durch uns will Gott seine Herrlichkeit sicherstellen. Können wir uns das bewusst machen? Wir sprechen von dem großen Gott, der alles erschaffen hat. Und durch uns will er seine Herrlichkeit darstellen. Sind wir uns bewusst, wozu wir gesetzt sind? Oder sind wir zu sehr mit dem Selbst beschäftigt, mit den Problemen des Alltags beschäftigt, mit der Ungerechtigkeit, die es gibt und die wir ertragen müssen, mit der Not, die ja real ist, aber die wir durchleiden müssen, oder die Krankheit, die auf uns lastet, oder die Einsamkeit, die uns quält, was auch immer unsere Not ist. Das Ziel wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Wir sind hier in der Zubereitung. Und der Wiederwirker, der weiß ganz genau, wie er dich und mich und jeden von uns zu packen hat. Ablenkung vom Eigentlichen, Verführung zu Untreue, Konzentration auf Nebensachen. Lasst uns an der Hauptsache festhalten. Es geht um den Reichtum des Christus. Es geht um die Herrlichkeit des Vaters. Was tut also Not? Wir müssen die Herrlichkeit des Vaters betrachten. Wir müssen den Reichtum des Christus betrachten und so aus seiner Kraft Kraft gewinnen. Im ausdauernden Anschauen seiner selbst werden wir verwandelt und umgestaltet. So haben wir es gelesen. Nicht im Anschauen unserer eigenen Hilfsbedürftigkeit, nicht im Anschauen der politischen Lage, nicht im Anschauen der Welt um uns herum, sondern im Anschauen seiner selbst. Die Gemeinde ist das zentrale Heilsorgan für die Allvollendung. Lassen wir uns von diesem hohen Ziel bestimmen oder lassen wir uns von den Niederungen des Alltags bestimmen? In aller Weisheit und Besonnenheit, Epheser 1, Vers 10, macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt. Nach seinem Wohlgefallen, dass er sich in ihm vorsetzte für die Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten. Beides, das im Himmel, das auf der Erde. Und wenn alles unter dem einen Haupt seinen Platz gefunden hat, dann ist auch irgendwann Schluss mit der Vorrangstellung der Auserwählten, der Vorauserwählten. Dann ordnet sich der Christus dem Vater unter. Dann sind alle mit demselben Gottesleben erfüllt. Dann ist Gott alles in allen. Das Lied, was wir eingangs gehört haben, du hast es gespielt, zielt nur auf 10.000 Jahre ab, wenn ich es richtig erkannt habe. Reicht uns nicht aus. Es zielt auf den König ab, hat auch nur eine Frist. Irgendwann gibt selbst der König seine Königsherrschaft ab und unterwirft sich und untergibt sich dem Vater. Dann wird es keine Herrschaften mehr geben. Ich frage nochmal, denken wir an das hohe Ziel? Denken wir gerade dann daran, wenn uns die Schmerzen oder die Nöte oder die Sorgen oder die Leiden des Alltags bedrängen, können wir in Erwägung ziehen, dass eben diese Schmerzen und Nöte und Sorgen und Leiden mit dazu dienen, dass wir für das Werk des Dienstes zubereitet werden? Unser irdischer Glaubenslauf ist ein Weg der Ausbildung und Zubereitung. Zubereitung für die Zukunftsaufgaben der Gemeinde des Christus. Wir sind also nicht um unserer selbst willen zum Glauben gekommen, sondern um seinetwillen, um ihm bei der Ausführung seiner Liebesgedanken zu Diensten zu stehen. Nochmal, wir sind nicht um unserer selbst willen zum Glauben gekommen, sondern einzig und allein um seinetwillen, um ihm bei der Ausführung seiner Liebesgedanken zu Diensten stehen zu dürfen und zu können. Daher, schreibt der Schreiber, wer es auch immer war, den Hebräern in Kapitel 12, daher mögen also auch wir, weil wir von einer solch großen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Bürden samt der bestrickenden Sünde ablegen. Und den vor uns liegenden Wettlauf mit Ausdauer rennen, um von all dem wegsehend auf den Urheber und Vollender des Glaubens blicken, auf Jesus, der anstatt der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete und die Schande verachtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. So betrachtet also den, der solch einen Widerspruch von Sünden erduldet hat, als er unter ihnen war, damit ihr nicht wankt und in euren Seelen ermattet. Noch habt ihr euch nicht, sage nicht ich euch, das sagt der Schreiber den Hebräern und allen, die damit gemeint sind, noch habt ihr euch nicht bis aufs Blut ringend der Sünde entgegengestellt. Lasst uns durchhalten, auf Jesus sehen. Lasst uns den Bürden des Alltags entfliehen. Lasst uns davon nicht aufhalten. Lasst uns der Sünde bis aufs Blut widerstehen. Sünde ist doch Zielverfehlung. Also, dass wir bis aufs Blut ringen, das Ziel zu treffen. Das Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und uns im Alltag verlieren und uns in Sorgen um uns selbst oder in Sorgen um die Familie verlieren. Sorgt euch um nichts, wird an anderer Stelle gesagt. Und das hatten wir auch schon gelesen. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in allem eure Bitten im Gebet und Flehen mit Dank vor Gott bekannt werden. Steht in Philipper 4, Vers 6. Und dann wird der Friede Gottes, der allem Denksinn weit überlegen ist, eure Herzen und eure Gedanken wie in einer Feste in Christus Jesus bewahren. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmal will ich betonen, freut euch. Lasst eure Lindigkeit kund werden allen Menschen. Der Herr ist nah. Wir sind hier im Trainingslager, um zu lernen, dem eigenen Ich zu sterben und abzusagen. Um hinein in das Bild des Christus zu reifen, miteinander und aneinander. Es ist kein Wohlfühlprogramm für die nimmersatte Seele, wenn die Gemeinde völlig in die Herrlichkeit Christi hineingestaltet wird, dann sollen und dürfen wir schon jetzt im Hier und Heute diesen Christus in uns zur Reife und zur Ausgestaltung kommen lassen. Und das ist im eigentlichen Sinn die Zubereitung der Gemeinde, dass Christus in uns Gestalt gewinne. Die Ausgestaltung des Christus in mir, in dir und in jedem von uns. Das ist eine Aufgabe, ich hätte fast gesagt, auf Leben und Tod. Damit der Christus in uns ausgestaltet werden kann, muss er da sein, muss er in uns sein, müssen wir neu gezeugt sein, müssen wir Leben aus Gott haben. Damit sein Leben sich in uns ausbreiten und ausgestalten kann, muss unser alter Mensch Platz machen, muss unser altes Ich sterben, Leben und Tod. Wie kommt der Christus in uns hinein? Wie können wir an seinem Reichtum reich werden? Dass wir uns gegenseitig umeinander kümmern, das ist nur einer von mehreren Aspekten. Der Hirtendienst untereinander und miteinander ist wichtig, ist doch extra erwähnt, aber ist nur ein Dienst. Es braucht auch andere, es braucht auch Lehrer, die uns sein Wort lehren und offenbaren, Propheten, die sein Wort in diese Zeit hineinsprechen, Apostel, die uns das Wort auslegen und zur Entfaltung bringen. Und worum geht es immer und bei jedem Dienst? Es geht um sein Wort. Es geht um das Wort des Lebens. Es geht nicht um das Wohlfühlen unserer Seele, so gern wir das auch hätten. Es dreht sich nicht um uns selber. Selbst der Weltfrieden ist jetzt noch nicht dran, der kommt später. Es geht um das Betrachten seiner selbst in seinem Wort. Wie er ist, was seine Ziele, was seine Gedanken und Absichten sind, wie er handelt, was seinem Wesen entspricht. Wir haben doch gerade eben gesagt, es geht um die Ausgestaltung des Christus in uns, in jedem Einzelnen von uns. Und damit er sich selbst in uns ausgestalten kann, braucht er Platz. Ganz einfaches Bild. Und er kriegt den Platz, indem wir unser altes Ich ans Kreuz bringen, indem unser eigenes Ich klein wird bis hinein in den Tod. Damit Christus durch den Glauben, schreibt Paulus in Ephesern Kapitel 3, Vers 17, völlig, nicht nur ein bisschen, völlig in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet erstarken möget, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und Länge und die Tiefe und die Höhe ist, um auch die alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen, damit ihr zur gesamten Vervollständigung Gottes vervollständigt werdet. Durch den Glauben kommt der Christus in uns hinein und nimmt Wohnung. Und wo kommt der Glaube her? Aus der Kunde, aus der Predigt, aus der Verkündigung. So steht's in Römer 10. Der Glaube kommt aus der Kunde, die Kunde aber durch den Ausspruch Christi. Und Christus widerspiegelt den Vater, sagt er selber. Wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer dem, was er den Vater tun sieht. Denn was auch immer derselbe tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Johannes 5, Vers 19. Und diesen Schatz, Schatz des Glaubens und des Lebens, dürfen wir trotz aller äußeren Schwachheit jetzt schon haben. Wir haben diesen Schatz, 2. Korinther 4, Vers 7, in irdenen Gefäßen. Auch hier steht wieder eine Absicht dazu, nämlich damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Allezeit tragen wir so die Tötung Jesu in unserem Körper umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden stets um Jesu Willen in den Tod dahingegeben, damit auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Fleisch offenbar werde. Gottes Wort, unser Herr Jesus, Paulus, kennen die Menschen sehr gut. Erkennen durchaus die Schwachheit und die Niedrigkeit, in der wir uns bewegen, an. Aber trotzdem haben wir den Satz, wenn wir leben, wenn wir, die wir leben, werden stets um Jesu Willen in den Tod hingegeben, damit auch das Leben Jesu in unserem sterbenden Fleisch offenbar werde. Tod und Leben. Ich lebe, auch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Durch das Glauben des verkündigten Wortes werde ich eins mit dem verkündigten Wort. So zeugt sein Geist mit unserem Geist sein Leben in uns hinein. Und der uns gegebene Heilige Geist lässt uns mit unserem bewussten Ja zu dem Gehörten, diese gehörte und geglaubte Wort des Lebens als Samen in uns aufkeimen und aufgehen und wachsen. Und das soll wachsen. Dieses Wort, was wir hören dürfen und dieses Zeugen des Gottesleben in uns, ist etwas ganz Persönliches. Das können Eltern ihren Kindern nicht beibringen. Das hat keiner vom anderen erhalten, sondern jeder einzig und individuell vom Geist Gottes. Wir können sehr wohl alle dasselbe Wort hören. Aber wie es von jedem aufgenommen wird, in Glaube und Treue, und was der Heilige Geist daraus in eines jeden einzelnen Lebens macht, das ist ganz individuell in jedem Kind Gottes. Und wir dürfen uns fragen, jeder sich selbst, bist du bereit, dich in deinem Innersten umgestalten zu lassen, dass Christus in dir und in mir und uns allen zur Ausgestaltung kommt. In Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Und diese Fülle, die braucht Platz. Unser Denken, unser Sinnen, unser Wollen, unsere Gedankenbildung ist verwurzelt in Christus. Lassen wir doch seinen Geist in uns arbeiten, dass er uns prägt und verändert und korrigiert und umgestaltet in der dauerhaften Ausrichtung nach droben hin, dahin, wo der Christus ist. nach droben, wo das Ziel ist, nach droben, wo unsere Aufgaben warten, die Christus durch uns zur Fülle bringen will. Ich erinnere nochmal, weil es eben so bedeutungsvoll ist, was diese Aufgaben sind. Die gesamte gefallene Schöpfung ins Leben hineinzeugen. Die gesamte gefallene Schöpfung aus der Finsternis, aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Angst, aus dem Schmerz, aus den Gerichten, aus der Verzweiflung, aus dem Tod herauszuführen. Sind wir dazu in der Lage? Bin ich dazu in der Lage? Bist du dazu in der Lage? Ich bin froh, dass wir dazu lernen, dass wir noch in seine Schule gehen dürfen und bitte darum, dass er mich tauglich macht. Und dazu ist diese Zeit auf dieser Erde ja da, in seine Schule zu gehen, uns von ihm alles zeigen zu lassen, von unserem Ich loszulassen und ihn in uns zur Ausgestaltung bringen zu lassen. Zubereitung des Leibes, und zwar jedes einzelnen Leibesgliedes auf unseren zukünftigen Beruf hin. In welcher Weise und in welchem Umfang sich ein jeder hat zubereiten lassen, das wird jener Tag vor der Preisrichterbühne des Christus offenbar machen. Da geht es nicht um Rettung. Es geht dort darum, dass alles Unbrauchbare durchs Feuer entfernt wird. Und die Frage dürfen wir uns heute schon stellen. Wie viel Brauchbares bleibt dann bei dir und bei mir übrig? Wir wissen es, selbstverständlich wird die Liebe des Christus auffüllen, woran es gemangelt hat. Aber was ist dann zur Ehre des Christus? Ob unser Herr und Haupt sich wohl freut, wenn du auf ihn als Grund aufgebaut hast? Natürlich freut er sich dann. Ob es Beschämung gibt, wenn nicht viel übrig bleibt? Ganz selbstverständlich wird es das dann auch geben. Wo wenig aufgebaut ist, gibt's viel Beschämung. Wo viel aufgebaut ist, gibt's viel Freude. Freude und Ehre für unseren Herrn Jesus. Es ist zu seiner Ehre und zu seiner Freude, was wir hier aufbauen. Schließlich sind wir dann unserer Bestimmung gerecht geworden, wenn wir aufgebaut haben. Und was ist unsere Bestimmung? Christsein ist ja keine Privatsache. Ich lese den Text jetzt, glaube ich, zum 5. Mal vor. Epheser 1, Vers 5. Kennt ihr schon langsam auswendig. In Liebe hat er uns vorbestimmt. Zum Sohnesstand in Christus Jesus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Berufen für ihn. Wir sind der Gegenstand seiner Liebe. Deshalb hat er sein Leben in uns hineingezeugt, bis wir alle hingelangen zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen, um alle zu erleuchten, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkünden und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alles geschaffen hat. Wir sollen wachsen und nicht ein ganzes Christenleben lang nur bei den Anfangsgründen stehen bleiben. Aller Dienst hat den Sinn und Zweck der Anpassung und Vollendung der Heiligen zur Auferbauung und Zubereitung des Leibes. Und jedes einzelne Glied soll aufgebaut und zubereitet und eingerenkt werden. Das ist das Ziel in dieser Lebenszeit. Dass wir eben nicht mehr Unmündige seien, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen und umhergetragen und durch die Unberechenbarkeit der Menschen, durch die List, die darauf ausgeht, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Und wenn wir wahr sind, sollen wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Eben hatten wir den Begriff Auferbauung und Zubereitung, das, was da im Griechischen steht, bedeutet Zubereitung, Vollendung, Ausrüstung, Zurüstung, Ausrichtung, Anpassung, tüchtig werden, Vervollkommnung und ist eigentlich ein medizinischer Begriff und bedeutet Einrenken der Glieder. Wir sind also natürlicherweise alle ausgerenkt und bedürfen der Einrenkung. Hattet ja mal schon mal jemand von euch? Ich kenne das. Schmerzt das, wenn irgendetwas ausgerenkt ist? Merken wir also, wie wenig Privatsache unser Glaubensleben ist? Der ganze Leib ächzt, wenn ein Glied leidet. Der ganze Leib seufzt, wenn ein Glied ausgerenkt ist. Und jedes einzelne Glied braucht die Einrenkung, die passgenaue Einordnung in den Leib des Christus. Passgenaue Einordnung. Wir sind von Haus aus alle unpassend und müssen passend gemacht werden. Der Gegenstand jeder Verkündigung ist es demnach, das Wachstum des Leibes, das Passendmachen voranzubringen. Und derjenige, der in seinem Wachstumsprozess zurückgeblieben ist, dass derjenige wieder weiter wachse und mehr eingerenkt wird. Und zu diesem Wachstum braucht es von jedem Einzelnen das persönliche Ja. Und das persönliche Ja braucht die Überzeugung, dass dieses Wachstum jetzt dran ist. Aber dieses Ja kommt nicht aus unserem alten, unserem natürlichen Menschen, sondern aus dem neuen Menschen in uns. Wenn nämlich sein Geist die Herrschaft in unserem Leben übernommen hat. Wir lassen uns nur allzu gern ablenken vom eigenen Wachstumsbedarf. Es gibt doch so schöne und auch fromme Ablenkungsmanöver. Zum Beispiel hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen wollen. Ja, das wird einmal dran sein. Aber nicht jetzt und nicht von der Gemeinde. Jetzt kann nur der zum Glauben finden, der vor Grundlegung der Welt dazu verordnet ist. Und alle, so heißt es von denen, die gläubig werden oder gläubig wurden in der Apostelgeschichte, alle, die zum ewigen Leben oder äonischen Leben verordnet waren, die kamen zum Glauben. Wir können auch keine Gemeinde bauen. Es gibt Gemeindeprogramme zum Gemeindebau. Die ist schon längst gebaut, vor Grundlegung der Welt. Jetzt braucht es die Auferbauung und Zubereitung dieser längst gebauten Gemeinde. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn aber, schreibt Paulus den Korinthern, 2. Korinther 4, Vers 3, wenn aber unser Evangelium auch verhüllt ist, so ist es denen verhüllt, die umkommen, in welchem der Gott dieses Äons die Gedanken der Ungläubigen blendet, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus nicht erstrahle, der das Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Denn wir herolden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns selbst aber als Sklaven, um Jesu willen. Denn Gott, der Gebot, aus der Finsternis leuchtet das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben diesen Schatz in irdenen, zerbrechlichen, tönernen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise. Darum geht es, den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes erstrahlen zu lassen, in jeder Verkündigung, damit Christus durch den Glauben völlig in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet erstarken möget, um mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist, um auch die alle Kenntnis übersteigende Liebe des Christus zu erkennen, damit ihr zur gesamten Vervollständigung Gottes vervollständigt werdet. Dass wir alle Dimensionen der Liebe Gottes erfassen vermögen, um diese dann im gesamten Schöpfungsall weiterzusagen, zu proklamieren, vorzuleben. Mose bittet, wir hatten es gelesen, erfülle mich mit dem ganzen Reichtum deines Wortes, Führe mich heraus aus den Anfängen, dass ich nicht bei meiner Bekehrung stehen bleibe, sondern den Vollumfang der göttlichen Erlösung und Versöhnung erfassen lerne. Wenn wir wahr sind, sollten wir in Liebe alles zum Wachsen bringen, in ihn hinein, der das Haupt ist, Christus. Trachtet nach Yahweh und seiner Macht, suchet sein Antlitz beständig, steht im Psalm 105, Vers 4. Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich euch innewohnen. Und alles, was auch immer ihr tut, im Wort oder Werk, alles geschehe im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und dann noch wieder der Satz, den wir gestern schon hatten. Werdet aber gegeneinander gütig und im Innersten wohlwollend. Erweist euch gegenseitig Gnade, wie auch Gott euch in Christus Gnade erweist. Das ist Anweisung für uns in dieser Zeit. Aber damit ist es nicht genug. Es reicht Gott nicht aus, dass er etliche Söhne zur Ausreife bringt. Gott will doch mehr als nur einige Söhne. Er will viel mehr. Er will alle, die ganze Schöpfung. Es war ihm nicht genug, allein im Sohn und mit dem Sohn die perfekte Harmonie zu haben. Das müssen wir uns vorstellen. Es war im Anfang, als noch keine Schöpfung war, Vater und Sohn in perfekter Harmonie zusammen. Und das reicht ihm nicht aus. Auch die ersten Söhne, die mit der Gemeinde, mit uns dazukommen, die sind eben nicht genug. Der Vorsatz der Äonen umfasst Leben aus Gott für die gesamte Schöpfung. Dazu hat er seine Schöpfung zuvor erkannt, bevor auch nur ein einziges war. Er hat den Fall und die Erlösungsbedürftigkeit vorhergesehen und seinen Sohn als Lösegeld ersehen. Gott ist Liebe und hat diese Liebe in innigster Gemeinschaft und vollendeter Harmonie in seinem Sohn gelebt, vor Grundlegung der Welt. Vollendete Harmonie und Liebe zwischen Vater und Sohn. Aber anstatt, dass ihm das genug war, diese Gottseligkeit genug war, gibt Gott, der Vater, den einzigen, den er hat, her. Und Jesus hat tatsächlich die Herrlichkeit des Vaters verlassen und sich selbst erniedrigt bis in den Tod. Wir stehen morgens noch nicht mal aus dem Bett auf, weil das so gemütlich ist. Und hier, der Sohn verlässt die Herrlichkeit beim Vater für dich und für mich. Das dürfen wir wirklich drüber nachdenken, was das bedeutet und warum das alles. Um alles und alle zu gewinnen. Und ein Etappenziel bei dieser Mission, das ganze Weltenall in sein Gottesleben hineinzuzeugen, ein Etappenziel ist es, dass wir, die wir hier sitzen, vorherbestimmt sind in Liebe zur Sohnschaft für den Vater selbst. Wenn wir jetzt meinen, mit dem Erreichen der ersten Etappe wäre der Wettkampf vorbei, der täuscht sich, täuscht auch andere. Lasst uns das nicht vergessen. Die Auswahl aus den Nationen ist nicht um ihrer selbst willen auserwählt, sondern dazu, den Ratschluss Gottes zur Lebenszeugung aller zur Durchführung zu bringen. Damit durch die herausgerufene Gemeinde den Fürstlichkeiten und Obrigkeiten inmitten der Überhimmeln die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. So schätze man uns richtig ein als untergebene Gehilfen Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Deshalb ist es von Bedeutung, den gesamten Ratschluss Gottes zu kennen und zu verkündigen und uns selbst umgestalten zu lassen. Und diese Umgestaltung ist der Wille unseres Herrn und Hauptes und gleichzeitig Notwendigkeit, um unseren Aufgaben gerecht zu werden. Vater, so bittet Jesus, ich will, dass jene, die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich vor dem Niederwurf der Welt geliebt. Gerechter Vater, die Welt erkannte dich nicht. Ich aber kannte dich. Und diese haben erkannt, dass du mich ausgesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen. Wozu? Damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gleich wie der Vater den Sohn liebt, also liebt der Vater auch die Söhne. Und weil die Söhne die Liebe des Vaters und des Sohnes in sich tragen und sie in uns und an uns wirkt und wir Leben aus Gott haben, also Wesen Gottes in uns tragen. Deshalb ist seine Liebe in uns und wir können und wollen und dürfen diese Liebe, mit der wir selbst geliebt sind, weitertragen und weitersagen in diese und in die zukünftige Welt hinein. Und genauso wie Gott in uns und an uns wirkt, genauso wird es auch bei allen übrigen werden. Steht so da, können wir nachlesen. Kolosser 1, Vers 6. Ich lese ab Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus und beten alle Zeit für euch, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus hören durften und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um des Erwartungsgutes, um der Hoffnung willen, dass euch in den Himmeln aufbewahrt wird, von dem ihr zuvor durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört habt, das in euch vorhanden ist, und jetzt aufpassen, so wie es auch in der gesamten Welt Frucht bringt und wächst. So wie auch unter euch von dem Tag an, als ihr es hörtet und die Gnade Gottes in Wahrheit erkanntet. So wie er sein Ziel mit der Gemeinde erreicht, so erreicht es auch mit allen. Das steht hier. Der Heilswille und die Liebe Gottes umfasst das ganze All. Er ist der Retter und Vater aller. Ich habe mir ein paar Stellen, guck mal, alles was blau ist, sind die Stellen, wo es steht, dass er der Retter und Vater alles ist. Kann ich jetzt nicht vorlesen, auf der nächsten Seite geht's weiter. Ich lese nur einige. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir verlassen uns auf den lebendigen Gott, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Nur in Jahwe wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen. Es werden beschämt werden alle, die wieder in ihn entbrannt waren. In dem Namen Jesu wird sich jedes Knie beugen, der überhimmlischen, irdischen, unterirdischen, jede Zunge huldige. Herr ist Jesus Christus zur Verherrlichung des Vaters. Es geht so weiter, Wort für Wort, Satz für Satz. Und schließlich, Gott schließt alle zusammen in Widerspenstigkeit ein, damit er sich aller erbarme. Wir können hier gerne überlegen, wer sind denn die alle? Es steht nämlich davor, alle, die widerspenstig waren, aller erbarmt er sich. Denn aus ihm und durch ihm und zu ihm hin ist das All. Oder in ihn hinein ist das All. Das sagt uns schon der Begriff Bara, als es da heißt, im Anfang schuf Gott. Da steht schon drin, dass alles, was geschaffen ist, sich vervielfältigt und aus dieser Vielfalt in die Einheit wieder zurückgelangt. Das sagen die drei Buchstaben in dem Wort Bara. Wir sagen Bara, hört sich nach vier an Sinn, aber nur drei, B, R und A. B ist die Zwei, ich schaffe die Zweiheit. Das R, das Resch, ist die 200, die Entwicklung der Zwei in die Vielheit. Und das A, das Aleph, ist wieder die Eins. In die Vielheit entwickelt, kommt alles zurück in die Eins, steht schon in dem Begriff Schaffen drin, im Anfang schuf Gott, dass alles wieder in ihn hineingeht. Und wenn ihm dann das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnet, damit Gott alles in allen sei. Vielfältig und auf vielerlei Weise offenbart uns Gott in seinem Wort seine Ziele, seinen Willen, seine Absichten, seine Wege. Und alles gipfelt in ein und demselben Ziel, dass er, dass sein Wesen, seine Liebe alles werde, und zwar in allen. Die Auserwählung einiger weniger gilt nicht für das Heil in Christus. Dieses Heil in Christus und das Alleswerden des Vaters in allen gilt allen und ist nicht auf eine Auswahl begrenzt. Die Auswahl bezieht sich vielmehr darauf, dass nur die Auserwählten Botschafter an Christi Stadt sein werden. Wir haben ein schönes Beispiel. Gestern hattest du was von Hiob noch gelesen. Der Hiob, wir kennen was er durchmachen musste und der Umgang mit seinen Freunden. Und als der Hiob noch nicht wiederhergestellt war, da heißt es dann, die Freunde, die hatten sich ja, ich sag's mal so, daneben benommen. Und denen wird gesagt, geh zu meinem Knecht Hiob und opfert Brandopfer für euch. Und jetzt, und Hiob, mein Knecht, der möge für euch bitten, denn ihn will ich annehmen, damit ich nicht an euch tue nach eurer Torheit. Hiob hat in seiner Schwachheit für seine Freunde vor Gott gebeten, denn sie selbst konnten es nicht. Wir sehen ganz deutlich die Auserwählung, und Hiob war jetzt nur ein Beispiel, die Auserwählung hat es nicht mit der Rettung des Auserwählten zu tun, sondern mit der völligen Hingabe und Aufopferung des Auserwählten für andere. Dass auch die Auserwählten gerettet werden, liegt auf der Hand. Die Rettung aller ist ja fest beschlossen. Dass die Auserwählten die Rettung auch früher empfangen als die übrigen, liegt ebenfalls in der Natur der Sache. Denn wir sollen ja weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Darum müssen und werden wir zur Einheit mit der Erkenntnis des Christus gebracht werden. Und Paulus spricht eben von der Auferbauung des Leibes, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Das ist ja unser Thema. Auferbauung zur Reife gelangen, zum Wachstum bringen in das Haupt hinein. Wozu braucht es die Reife? Hatten wir auch gelesen, dass wir nicht mehr Unmündige sein, von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen, damit die Lehre richtig und rein bleibe und verbreitet wird, damit das Wort Gottes nicht verfälscht wird. Die Finsternis ist dabei, die List, den Irrtum planmäßig zu verbreiten. Das gilt jetzt für diese Zeit. Und gerade die, die das Licht verbreiten sollen, werden mit Irrlichtern geblendet. Und wie können wir es schaffen, dass wir uns von den Irrlichtern nicht ablenken lassen? Es gibt nur eins: hinwegsehen auf den Urheber und Vollender. Und da ist Gott treu, durch den ihr auch zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, berufen wurdet. Wandelt also würdig der Berufung, zu der ihr berufen wurdet, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragend und befleißigt euch, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu halten. Stellt euch als Kinder des Gehorsams nicht auf die früheren, auf die alten Begierden ein, sondern werdet dem Heiligen gemäß, der euch berufen hat, selbst Heilige in allem Verhalten. Gemeinschaft mit dem Sohn. Ausrichten lassen zu dem Haupt hin. Einen heiligen Wandel üben. Wie können wir das schaffen? Indem wir uns unter Gottes Wort stellen. Indem wir Gottes Wort in der Rangordnung über uns stellen. Indem wir loslassen von uns selbst und ihn ergreifen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, sagt Paulus den Römern. Warum nicht? Weil es eine Gotteskraft ist zur Rettung für jeden Glaubenden, im Juden zuerst wie auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin enthüllt aus Glauben für Glauben. Die Kraft, die in dem Wort Gottes steckt, ist so groß, ist so enorm, dass es eine Kraft zur Rettung ist. Das Evangelium ist so stark, so wirksam, dass sein Wort niemals leer zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt ist. Sein Wort ist derart mächtig, dass es uns verändert in sein Bild. Sein heiliges Wort ist Wort des Lebens. Das Wort des Lebens des Christus lasst euch reichlich innewohnen. Gottes Wort hören, Gottes Wort bewahren, Gottes Wort tun, Glaubensgehorsam und ein reines Gewissen, Das ist unsere Aufgabe und Verantwortung in diesem Leben, um damit tauglich gemacht zu werden für die zukünftigen Aufgaben. Gott will uns in die Fülle seiner Liebe hineinführen, damit wir nützlich und dienstbar für ihn werden. Werdet mit Geist erfüllt. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Gottes Fülle, Christusfülle, Geistesfülle, das ist das Vollmaß, zu dem der Mensch Gottes, der Mensch des Glaubens gebracht werden soll, damit er zu jedem guten Werk völlig geschickt, nützlich und brauchbar sein soll. Damit wir in diese Fülle hineingebracht werden, gibt es Aufgaben und Dienste innerhalb der Gemeinde. Haben wir gelesen. Mit Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und alle Dienste, alle Gaben, alle Ordnungen ist nicht irgendein Selbstzweck, sondern es sind Werkzeuge zur Vollendung der Heiligen. Erziehung in Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes zubereitet sei, ausgerüstet zu jedem guten Werk. Und diese Werke, die beginnen schon im Hier, aber es sind noch nicht die Werke, die in der Vollendung durchgeführt werden. Aber merken wir, wie notwendig es ist, dass jeder Einzelne auf den Grund aufbaut. Auf den Grund, den Christus mit sich selbst in jedem Einzelnen gelegt hat. Da ist keine Privatangelegenheit, sondern es geht um den ganzen Leib des Christus, damit seine Heilskörperschaft, sein Leib zubereitet und fertig ausgestaltet wird. Denn, wie wir es gelesen haben, die Verheißungen Gottes sind ja in ihm und das Amen durch ihn zur Verherrlichung Gottes durch unseren Dienst. Kommen gleich zum Schluss, aber ich muss noch loswerden. Christus ist nicht nur der Urgrund, sondern er ist auch heute permanent aktiv und wirkt in uns und an uns. Denn, so sagt Paulus in Römern 8, Vers 34, die, die er zuvor erkannte, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Und die, die er vorherbestimmt, die beruft er auch. Die er beruft, die rechtfertigt er auch. Die er rechtfertigt, die verherrlicht er auch. Das hat er eine Arbeit. Wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns nicht auch mit ihm alles in Gnaden gewähren? Christus, Jesus, ist gestorben, ja vielmehr auferweckt. Er ist zu Rechten Gottes. Er verwendet sich für uns. Er verwendet sich für uns. Jeden Tag, hier und jetzt. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Und wer dann in ihm bleibt, so sagt Jesus selber, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt Frucht. Getrennt von mir kann er nichts tun. Aus ihm wird unsere Frucht gefunden. Aus ihm seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Er rechtfertigt uns, er heiligt uns, er erlöst uns. Und deswegen haben wir das Vertrauen, dass er, der in uns angefangen hat, das gute Werk, es bis zum Tag Jesu Christi auch vollenden wird. Dass unser Herr das fertig bringt, seinen Leib, seine Gemeinde auf seinen Tag hin zu vollenden, ist ganz gewiss. Aber bis zu diesem Tag, lasst uns daran arbeiten, dass er in uns groß wird und wir uns selber klein, dass er in uns zur Ausgestaltung kommt, ihm und uns zu seiner Ehre an seinem Tag. Darum, schreibt Paulus den Korinthern, setzen wir unsere Ehre ein, ihm wohlgefällig zu sein. Wir müssen ja vor der Preisrichterbühne des Christus offenbar gemacht werden, damit jeder das wiederbekomme, was er im Leib verübt hat, sei es gut oder schlecht. Die Gemeinde wird zweimal vor dem Preisrichterstuhl stehen. Einmal vor dem Bema Christi, Da wird durchs Feuer geprüft. Ein zweites Mal vor dem Bema Gottes, wo Christus dem Vater seinen dann makellosen Leib darstellen und vorstellen wird. Nachdem also die Gemeinde zweimal vor dem Preisrichterstuhl erschienen ist, kommt der Herr mit den Seinen wieder. Das ist dann die eigentliche Wiederkunft des Herrn. Unsere Entrückung, die ist vorher. Aber zu uns kommt der Herr in dem Sinn nicht wieder, sondern holt die Gemeinde erstmalig zu sich. Alsdann werden wir verwandelt zur Zubereitung, um seinen Auftrag des Richtens und Zurechtbringen des Kosmos und der Engel vollführen zu können und alle Gottesverheißungen ausführen zu können, sodass wir erkennen, gleich wie wir erkannt worden sind, und erkennen, das meint, Leben zeugend wirken zu können. Das Leben und die Liebe Gottes ins All hinauszutragen, um allen dasselbe Leben und dieselbe Liebe zu vermitteln. Bei dieser zweiten sichtbaren Wiederkunft, dann kommt der Herr mit den Seinen. Dann kommt der Christus mit seinem Leib. Und dann werden ihn alle sehen, auch die, die ihn durchstochen haben. Und wenn aber der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. So, dass wir dann diesem uns geschenkten Reichtum der Gnade weiter vermitteln können aller Schöpfung. Darauf wartet jetzt schon die ganze Schöpfung. Überhaupt ist derzeit Wartezeit. Die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Die Söhne Gottes warten auf ihr Haupt, den Christus. Und selbst der Sohn wartet wiederum auf sein Haupt, den Vater. Und dieser Weg des Wartens ist ein Weg des Lebens. Der Vater zeugt den Sohn ins Leben. Der Sohn zeugt die Söhne, die Glieder seines Leibes, ins Leben. Und die Gemeinde, die Glieder seines Leibes, zeugen das All ins Leben. Und diese Verheißungen sind verordnet und festbestimmt. Aber bevor sich der Segen zum Leben auswirkt, braucht es die Zurechtbringung und Gericht. Wollen wir nicht verschweigen, es gehört dazu. Aber immer unter der Prämisse, dass Gericht richtig machen ist. Und dass alle Gerichte den Zweck der Zurechtbringung haben und diesen Zweck auch in Fülle erreichen werden. Die Herrlichkeit unserer Zukunftsaufgaben ist unbeschreiblich groß und wunderbar. Wollen wir uns doch bitte diese wunderbare Herrlichkeit und den unausspürbaren Reichtum des Christus alle Zeit vor Augen halten, um uns hier zurechtbringen zu lassen und den Christus in uns zur Ausgestaltung bringen zu lassen, damit der Leib des Christus zubereitet werde zum Werk des Dienstes, zu seiner Herrlichkeit und Ehre. Amen. Ja. Geliebter Vater, in deinem Sohn Jesus Christus danken wir dir. Danken dir von ganzem Herzen, dass wir das glauben dürfen, dass wir das erkennen dürfen, dass du der Schöpfer des ganzen All bist, dass du der Vollender des ganzen All bist, dass du Vater aller bist und das ganze All ins Leben hineinzeugen wirst. Auch wenn wir das vielleicht nicht verstehen, aber wir dürfen es glauben und das wollen wir tun und es im Glauben annehmen. So wirkst du, so führst du, so leitest du und niemand wird dabei gezwungen, sondern du überzeugst mit deiner Liebe. Die Liebe, deine Liebe ist überwältigend. Und so wie wir von deiner Liebe überwältigt wurden und neu gezeugt sein dürfen, so wird es auch an der ganzen Schöpfung stattfinden, dass jeder überzeugt wird und dich als Vater bekennen will und wird. Dafür loben wir dich, dass du dieses Ziel erreichen wirst. Und wir danken dir und staunen darüber, dass wir in all unserer Schwachheit dazugehören dürfen, dass du uns auserwählt hast vor Grundlegung der Welt, dass du uns tüchtig machst, Glieder an deinem Leib sein zu dürfen und dass wir es auch sind und dass wir zubereitet werden. Das mögest du schenken, dass wir uns ausrichten lassen zu dir, uns zubereiten zu lassen, dass wir uns selber klein werden und uns selbst in den Hintergrund bringen und unser Altes sich ans Kreuz bringen, damit du in uns groß werden wirst und wir festhalten und Genüge haben in dir und an dir. Das mögest du schenken in jedem Einzelnen, dass wir zu deiner Ehre und zu deiner Herrlichkeit sein dürfen, so wie es unsere Bestimmung und deine Absicht mit uns ist. Danken wollen wir dir auch für deine viele Gnade und Treue, mit der du uns jeden Tag aufs Neue wieder begnadigst und aufrichtest und zubereitest. Wir danken dir, dass du ständig und immer in uns und an uns wirkst und uns nicht dahingehen lässt. Halte du uns weiter in deiner Gnade. So wollen wir uns dir anbefehlen, wollen dir auch gerade die anbefehlen, die besondere Nöte haben, die in besonderen Situationen sind. Wir denken an die, die liebe Menschen haben gehen lassen müssen. Wir denken an den Johannes. Wir denken an viele andere Geschwister, die wir kennen oder von denen wir gehört haben. Sei du ihnen allen nah und gedenke du, lieber Herr, deiner Erbarmungen. Wir beten dich an, Jesus Christus, du Sohn des lebendigen Gottes. Amen.